Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen, einen schönen Abend von der Ziegelfabrik in Wels. Heute haben wir mehrere Premieren auf einmal. Heute haben wir nicht nur einen Stargast da, mit dem wir eine neue Sparte behandeln, über die, was wir eigentlich schon nie gesprochen haben. Und wir haben halt mal ein anderes Studio eingerichtet. Wir sind nämlich beim Herrn Hauser im Presshaus, wenn man das so sagen kann. Yes. Da sind wir gleich bei der Überleitung. Servus, Andi.
Lieber Herr Stürmer, grüß Gott. Wir hoffen, dass wir das technisch da hinkriegen, weil das ist ein komplett neues Setup. Wir sind im Presshaus, übrigens in Dolheim bei Wels, aber ja, weißt du, da sind wir jetzt nicht päpstlich aus der Papst. Und wir haben halt einen sensationellen, unglaublich fashion Stargast da, aber zu dem kommen
wir. Der reißt uns richtig aus.
Zwei schierche Hund und eine lässige Frau. Ja. So, bevor wir loslegen, also mal herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt. Wir starten Richtung 100. Folge. Und da werde ich jetzt gerne mich einklinken und ein Shoutout machen. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir die Anmeldeseite für unsere Jubiläumsfolge, die wir ja, wie nennen wir es?
Haben wir schon einen Namen dafür? Also da sieht man mal, wie vorbereitet dass wir sind und in so einen Podcast reingingen.
Ich glaube, wir haben gesagt 100 and Friends.
Okay, wissen jetzt zwar nicht mehr, aber mag sein. Vielleicht haben wir es einmal zu einer späteren Stunde besprochen, was auch sein kann.
Also wir werden in nächster Zeit den Anmelde-Link rein, da es wird über die Transecco-Seiten sein, weil ich habe da so eine eigene Event-Seite jetzt gemacht und da kann man sich anmelden. Also bitte meldet sich an, wir werden so eine kleine nette Runde machen. Ein sehr kleines, intimes Fest wird das werden.
Ich freue mich recht. Es werden auch Produzenten kommen, bei uns im Podcast waren. Genau. Sind natürlich herzlichst die ganzen Zuhörer eingeladen.
Montag, 22. Juni. Montag deswegen, weil Gastrotag. Mhm. Also Friseur können auch kommen, aber...
Frisetten.
Und vielleicht noch eine zweite Ankündigung, weil wir ja sozusagen auch noch jetzt im Mai 2026 sind. Wir haben unsere große Transecco-Jahrgangsvorstellung am 29. und 30. Mai. Die Einladung habe ich schon ausgeschickt. Wer noch gerne eine hätte, schreibt mir eine E-Mail an prost@transecco.at und ihr kriegt die Einladung.
Wird auch ziemlich cool. Ich glaube, da kann man so spoilern. Es gibt 10 Jahrgänge zum Verkosten, glaube ich.
9 Gänge, 18 Genüsse. Mhm. Und es wird zu jedem Gang von den neuen Transeccos gibt es dann was zum Essen dazu. Der Patrick ist dabei mit Käse von der Fromagerie Anthony aus Frankreich. Mhm. Der liebe Herr Stürmer natürlich als absoluten Stargast.
Mit 3 verschiedenen Tatars vertreten. Und ein Highlight gibt es dann auch, da wird es das neue vegane Tatar schon geben.
Weltpremiere.
Genau.
Weltpremiere fürs neue vegane. Und es kommt auch der Windischbauernhof mit richtig geilen Schweinereien. Also Essen.
Sehr klar.
Also was sonst bei uns. Also, das einmal zu dem Hausmeisterlichen. Ich würde sagen, Herr Stürmer, kündige unseren Stargast, unsere Stargästin.
Vielleicht drehen wir es einmal ein bisschen, vielleicht fangen wir von hinten aus. Wir haben heute ein Thema, Also mir gefällt das schon in der Runde, weil jeder meine zweideutigen Witze versteht. Und Martina, ich kann es gleich spoilern, das ist meine ehemalige Chefin eigentlich. Und ich habe ja nach dem Adler, wie wir zugespielt haben, habe ich angefangen als Cateringleiter. Das hat die Martina Reingruber bei uns. Also du hast ja jahrelang Caterings gemacht in jedem Bereich, also von Firmen-Events über sehr viele Hochzeiten, wo wir zusammengearbeitet haben. Und jetzt hast du dich umgeschottelt vor Bayern für die Kreinerei. Aber du erzählst uns gleich ein bisschen mehr dazu. Also wie gesagt, Reingruber Martina aus Enzersdorf, 20 Jahre im Catering-Business zuständig gewesen und ja, heute ist der Stammgast. Und freut mich, dass wir es mal so sehen. Wie meinst du, letzte Woche haben wir ja schon der Andi und ich das Menü bei dir genießen dürfen. Das war sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Und zu dem erzählen wir nachher noch
ein wenig. Genau. Mhm. So, sonst stell dir mal vor, Martina, herzlich willkommen.
Ja, grüß euch Jungs. Also voll cool, dass ich da heute Zeit habe bei euch in der Ziegelfabrik oder in der Transecco-Fabrik sozusagen. Ja, wer bin ich? Irgendwie so geborene Gastronomin, würde ich mal sagen. Also das habe ich schon irgendwie so als, als Kind, meine Mama war nicht so die besonders beste Gehchen, sage ich mal. Also habe ich geschaut, dass sie es selber lernt. Nein, das weiß sie selber eh. Also sie kann super Mehlspeisen kochen, das ist nicht mein Talent, aber so mit Abschmecken und so, das war nie so ihr Ding und das war schon immer meins. Also ich bin mir schon richtig gern mit guten Lebensmitteln gearbeitet und so hat es mich eigentlich in die Gastronomie verschlagen. Also für mich war, glaube ich, schon mit 12 Jahren klar, also mir zieht es in die Küche, ich möchte irgendwas mit Kochen machen und habe mich dann eigentlich ganz klassisch in den Lehrberuf geschmissen, habe am Attersee meine Lehre absolviert, war dann auf Saison, Adelberg, war dann in Stuttgart draußen und...
Was hast du gemacht, dass du uns kurz einmal mitnimmst?
Ja, also ich war immer in der Küche. Okay. Also der Gardemarché, halt alles ein bisschen Gardemarché und andere mit dir ein wenig durch und Röti. Ja, und halt überall, wo man ein bisschen gescheiteln kann, war ich auf jeden Fall dabei.
Erklär mal bitte, was ein Gardemarché ist und was war das andere?
Der Gardemarché ist der Beilage, also der Gardemarché ist die kalte Küche sozusagen, Vorspeisen. Entremetier ist der Beilagenkoch, Saucier ist der Soßenkoch, der Röte ist der Fleischkoch. Also ich habe einfach geschaut, dass in der Küche irgendwie alle Stationen durchmache und ja, und nachdem ich meinen Mann schon mit 17 kennengelernt habe, habe ich mir nach 2 Saisonen, nachdem sie dann da am Adelberg und in Stuttgart auch nichts Gescheites gefunden hat, bin ich wieder heimgekommen.
Was meinst du, arbeitstechnisch oder maunertechnisch?
Ja, so gesehen maunertechnisch, also ich bin wirklich so mit der Einstellung auf Saison gegangen, also wir haben uns da vorher kennengelernt, und ich dachte, ja, ist eh ganz nice, aber wenn ich da jetzt das sozusagen auf Saison gehen, wird sie das also ein bisschen erledigen. Hat sie sich nicht, bis heute nicht. Ja, also bin ich wieder im Return und habe einfach dann geschaut, in Oberösterreich irgendwo so wegen meine Stationen durchgemacht und so der Schritt in die Selbstständigkeit war eigentlich, oder der Entschluss in die Selbstständigkeit für mich war der, weil ich war schon immer sehr ambitioniert auch, und ehrgeizig und dann habe ich schon gewusst, okay, wenn du jetzt dann, ich wollte Familie gründen, ich wollte Kinder und wenn du dann ein Kind kriegst, dann gehst du da zurück in die Küche und dann bist du irgendwie der Trottel, der an dem Tag, wo er halt arbeitet, Teilzeit, das macht, was die anderen nicht machen. Und das wollte ich nicht, also habe ich mir überlegt, dass ich mich selbstständig mache.
Und wann hast du dich selbstständig gemacht mit dem, also das Catering-Unternehmen war die erste Selbstständigkeit, das was bist du vor... De facto bis
es
jetzt
war, machst. Ja, also man muss sich das so vorstellen, also der völlige Wahnsinn eigentlich. Ich muss mir überlegen, ich habe ja alles ganz jung gemacht. Ich war 23, wie ich geheiratet habe, und mit 24 war ich schwanger. Und dann habe ich da schon in der Schwangerschaft, haben wir da schon geplant mit selbstständig und bauen wir was dazu und groß geträumt, also würde ich mir heute nie wieder träumen, also die jugendliche Grundnaivität hat da definitiv mitgespielt. Also ich war so dick, Mutterschutz, da ist der Bagger gekommen und hat die Gruben für die Firma ausgehebt. Und der Plan war, ja, ich mache so Catering halt, so wie man sich das halt vielleicht damals, muss man sich vorstellen, Bezirk Kirchdorf, da hat es ja nichts gegeben. Da hast du ja beim Fleischhacker ein paar Wurstbrot bestellen können, sonst hat es nichts gegeben. Und ich habe da schon eine Vision gehabt, aber man muss sich das schon vorstellen. Du sitzt da irgendwie so bei der BH und bei der Betriebsanlagengenehmigung und da sitzen dann ein bisschen so ältere gesetzte Herren und fragen dich mal so, na glauben Sie schon, dass das funktioniert?
Ja, aber das war nämlich eine Frage von mir gewesen, weil ich kann mich nicht erinnern, vor 20 Jahren, ich meine, ich bin in der Gastronomie 25 Jahre, aber da hat es de facto bei uns in der Gegend so Catering gar nicht gegeben. Also auf Saison habe ich schon gewusst, in die Städte, dass es sowas gibt. Aber daheim waren wir jetzt auch nicht untergekommen.
Nein, hat's auch nicht gegeben. Haben wir gedacht, nicht so eine Lücke. Die nehme ich.
Aber mit 23 kennengelernt und mit 24 schwanger, habt ihr euch eh Zeit lassen. Also
nein, mit 17 kennengelernt.
Achso, Entschuldigung. Achso, Entschuldigung. Okay. Nein, war nur so. Man merkt, die passt nur so halb. Man merkt, ich habe immer selektive Wahrnehmung.
Nein, aber ich glaube, was du gesagt hast, bei den Jugendlichen Leichtsinn. Ich glaube, ich traue mir fast sagen, 80% von jungen Unternehmern daran rückblickend das eh nicht mehr so machen. Wenn du den ganzen Wahnsinn anschaust, was du durchlebst, von der Arbeit, von Risiko, was du tragst, aber du bist einfach jung, motiviert und tust einfach. Du setzt einfach um, oder?
Ja, und ich meine, vor allem, du hast ja vorher noch kein Kind, ja? Also du hast, wie es bei mir war, das geht im Bauch, ja? Und dann fragen die natürlich auch Leute, ja, wie stößt denn das bitte vor mit dem Kind? Ja, nein, wenn es dann ein Jahr alt ist, dann meldet man das Gewerbe an, dann geht das schon. Und das war wirklich so, ich meine, ich weiß noch, ich habe da so ein Babybjörn gehabt, da ist das Kind, das Baby drin gesessen, unsere älteste Tochter, und ich habe unten in der Gastroküche, die wir da eingerichtet haben, habe ich Fliesen gepickt. Oben die kleinen Fliesen, das es geht irgendwie. Also das ist immer so, alles geht irgendwie. Es war natürlich ein Wahnsinn und ich würde mir es heute so nicht mehr trauen, aber rückblickend denke ich mir, war es eine voll coole Zeit, weil es da einfach, du überlegst nicht, du machst einfach. Und es ist ja dann auch so gewesen, dass ich relativ schnell eigentlich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt habe. Also es ist viel, eigentlich am Ende des Tages rückblickend, ist viel cooler geworden und viel größer, als was ich mir jemals gedacht habe. Aber ich habe schon groß gedacht, aber so groß nicht. Und ja, es hat sich einfach hat funktioniert. Ja,
wie das erste Mal bei dir war, bei der Martina war, denke ich mir, was Catering-Unternehmen? Wo soll denn das sein? Man, das ist ein Wohnhaus. Und ich habe es ja da in der Garage unter Köller, die eine Küche drinnen mit einem super System in einem Ablauf. Das ist eigentlich auch Wahnsinn, dass du es von daheim alles außerwirtschaftet hast.
Ja, es war natürlich, also jetzt rein vom Finanziellen her muss man sagen, bin ich ziemlich ein Sicherheitsdenker. Das war dann einfach auch von der ganzen Finanzierung her, von der Geschichte natürlich, mit Unterstützung von meinem Mann, weil der hat ja da auch dahinter stehen müssen und der ist definitiv kein Gastronom. Also das haben wir auch relativ schnell gesehen, den lassen wir lieber nicht zum Gast. Jetzt funktioniert nicht.
Hat jeder seine Profession. Man kann nicht alles kennen.
Aber also er ist halt der volle Handwerker. Da war natürlich der Vorteil, dass er mich da einfach unterstützen hat können, mit dem ganzen Fuhrpark und dem ganzen Bau. Aber du hast das eh bei uns gesehen. Das ist eigentlich relativ klein und kompakt. Wir haben einfach, glaube ich, das traue ich mir schon sagen, wir sind mega Logistiker, also ich und auch mein Mann. Also wir haben einfach eine mega Logistik aufgezogen und das ist halt im Bereich Catering eines der wichtigsten Dinge, weil wenn du den fucking Schöpfer daheim vergisst, dann musst du einfach vor Ort schauen, wie du die Suppen aus dem Topwasser bringst.
Darf ich dir mal was fragen? Wenn ich jetzt rückblickend nochmal auf eine kleine Zeitreise mitnehme, wie war dein erstes Catering?
Boah, ich muss jetzt überlegen, mein erstes Catering, das waren so kleine Geschichten, da hast du mal angefangen bei der Wirtschaftskammer in Kirchdorf, die halt dann für, weiß ich nicht, 20 Leute Pasta mit verschiedenen Soßen bestellen. Das hat, ja, dann Autohaus mit Fingerfood. Also es ist natürlich nicht so, dass du mit einem Catering anfängst mit, weiß ich nicht, 200 Leute oder 300 Leute, sondern das wächst halt Step by Step. Am Anfang machst du das allein. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe mein Karenzgeld und da muss ich noch nicht so viel verdienen und das ist kein Problem. Also du fängst halt klar an, dann nimmst du den ersten Mitarbeiter, die Events wachsen und du wächst eigentlich mit dem Betrieb mit. Also ich würde sagen, wir sind organisch gewachsen.
Wie war das erste Catering über 100 Leute? Also wo du jetzt weißt, okay, da ist logistisch schon mal was los. War das eine Herausforderung, wo du sagst, hat man da ein bisschen einen Nervenkitzel? Ist das ein bisschen eine Bauchwehpartie oder macht man es einfach?
Oder wächst man rein?
Ja, das ist die Frage.
Man wächst rein, aber natürlich ist es so, dass du jetzt, sage ich mal, die ersten Jahre, also ich kann mich noch erinnern, so du liegst im Bett, du hast irgendwie für den nächsten Tag, fürs Catering hast alles zusammengerichtet. Wir haben es ja bei uns im Haus gehabt und dann liegst du im Bett und denkst, habe ich, weiß ich nicht, die Paletten, den Topf, das Teil, habe ich das zusammengekriegt und dann hat es schon passieren können, dass du, weiß ich nicht, eins in der Frau aufgestanden bist, runtergegangen bist, geschaut hast, ob das dabei gelegen ist. Aber das sind halt die Learnings, bei uns hat es, die gibt es heute noch, komplette Kommissionslisten, Checklisten, wo wirklich von der Paletten bis zum Topf. Wir haben so einen eigenen Trolley, haben wir das genannt, da ist alles drin, ein Pflaster, Zahnstocher, bis, weiß ich nicht, bis zum OP, wenn der Gast seine Tage kriegt, das haben wir auch noch mit.
Ich wollte sagen, das ist der Trolley war eine der wichtigsten Sachen, weil da hast alles drin, was halt so nicht Hardware,
ein Share,
sondern
ein Dick, alles, so, irgendwelche Gardena-Anschlüsse, ein bisschen ein Werkzeug, ein Dreifachverteiler.
Ein kleiner Defi.
Ein Defi haben wir.
Falls Chef einen Herzinfarkt kriegt, weil wir wieder nicht gut gearbeitet haben.
Also, da muss ich jetzt schon mal sagen, du warst viel dabei, aber ich glaube, so Herzinfarkt, nein. War ich schon mal her? War ich mal ein Herzinfarkt? Nein.
Du nicht. Du nicht, ehrlich. Du warst dann schon meistens weg, wenn es runter drüber geht. Ist ja nicht immer. Ich glaube, beim Catering, viele Gastronomen machen ja Caterings nebenbei, weil sie einfach momentan einen super Umsatz bringen, so ein Umsatzvolumen. Aber de facto, wenn du für Catering nicht aufgestellt bist, wie Martina, super Logistik, alles eine Frau, und was mit System durchdacht, ich habe es gehasst, wirklich, wo Caterings machen. Ich habe so gehasst, weil es nur eine verfickte Schlepperei ist. Und dort hast du halt wirklich alles in die Kisten, da passen eine, passt eine, da warst in der Kiste sind 22 Döller drin, die hebst eine, da ist alles maßgeschneidert, irgendwie zugemacht, auf das zugbereitet und das macht es halt viel einfacher zum Arbeiten.
Das ja, und das ist ja auch, wir haben ja wirklich den Fokus auf Event-Catering gelegt. Wir haben ja nicht ein Gasthaus gehabt oder ein Restaurant, sondern wir haben wirklich gesagt, unser Fokus liegt auf Catering und das machen wir professionell. Und wir haben halt auch, also was ich auch gesehen habe, in der Zeit, wo ich angefangen habe, dann so 5, 6 Jahre später, hat ja dann gefühlt, jetzt wird's aus, jeder Fleischhocker, also jeder, der, weiß ich nicht, irgendwie eine Induktionsplatten daheim gehabt hat, hat jetzt damit noch gar nicht gegeben, hat auf einmal Catering gemacht. Aber es haben so viel wieder aufgehört. Warum? Weil ganz viel einfach nicht rechnen können. Weil bei mir hat jeder Kaffeelöffel einen Preis gehabt. Also jedes Teil, das ich zusammengerichtet habe, das ich wohin geführt habe, hat einen kalkulatorischen Preis gegeben. Also da liegen Excel, die gibt's heute noch, da liegen Excel, Kalkulations-Excel-Listen im Hintergrund. Und das ist, wie gesagt, du kannst bei Catering wirklich Geld verdienen und du musst da Geld verdienen, weil du hast halt dann in der Woche 2 bis 3 Caterings. Du hast ja nicht 5 oder 6, außer du bist da, also von der Größenordnung her anders aufgestellt. Aber so wie wir aufgestellt waren, musst du, und du musst dann noch in der Hauptsaison, sagen wir mal, weil Jänner, Februar, März sind eher mau, also da ist auch businesstechnisch nicht so viel los, dann geht's im April los, dann geht's einmal da dahin, Vollgas bis Ende September, Oktober ist noch okay, November ist Loch und Dezember ist zum Erschießen und dann tot unterm Christbaum, so ungefähr. Also das ist...
Ja, trifft ganz gut, tot unterm Christbaum. Ja.
Das trifft ganz gut. Also so kann man sich das vorstellen, weil du arbeitest in 3 Wochen, machst du wirklich den Mörderumsatz im Dezember. Also Ende November und die 3 Wochen im Dezember bis zum 24. Das ist schlaflose Nächte. Also nur Hackeln.
Aber das heißt, wenn du, das heißt, du hast da irgendwann einmal ein System zurechtgelegt, wie man ein solides Angebot schreibt, oder?
Ja.
Weil das klingt für mich so.
Ja, aber das war ich schon immer, also das war ich schon mit 3, 24. Also ich war schon immer eine, ich hab meine Zahlen kennt. Also ich war nie gut in Mathe, aber ich bin einfach eine, die weiß, was kostet und die sagt, wenn ich was verkauft habe für, sag ich mal, lau, für das, dass ich einen Kunden gewinne, dann habe ich gewusst, okay, heute verdiene ich nichts. Aber ich habe nie ein Minus gemacht. Ich habe bei keiner Veranstaltung ein Minus gemacht. Das war da bin ich viel zu präzise, also ich habe Stunden mit Kalkulieren verbracht.
Learning Nummer 1, niemals draufzahlen.
Aber ist das wirklich ist, so. Das ist bei den Caterings ist das so ein Thema, was du, wenn du jetzt Gast hast, dann hast du einen Stammgast da sitzen. Hey, der sagt, hey, meine Tochter heiratet, ich heirate über Firmen-Event, hey, macht's mir das. Und dann versuchst du halt, das irgendwie, was du, wenn du keine Erfahrung hast, du bist Gastronom, du hast noch nie Catering gemacht. Und woher willst du es denn wissen? Dann tust du entweder bietest das günstig an, dann freut er sich, du machst aber Minus. Oder du bist der und dann sagt er, hey, der verarscht mit dir, was der verlangt beim Catering und dann geht er woanders hin. Haben wir schon oft gehabt. Und ich sage immer zu Leuten, hey, wenn du den Ausgerichtssatz für Catering machst, das nicht, weil du schneidest am meisten das eigene Fleisch. Eben, du sagst, du kalkulierst gar nicht richtig, du machst so viel Arbeiten umsonst, wo du normalerweise was dazu verdienen darfst. Dann haben wir sie mir erlaubt, der Catering-Pauschale für große Hochzeiten zu machen mit 500 Euro. Dann haben sie gesagt, ja, für was das ist, sagen wir, ja, wir müssen ja 2 Tage aufbauen, wir müssen den ganzen Tag abbauen, wir müssen das waschen, die ganze Logistik, das haben die leider nicht verstanden. Aber wenn es dann professionellen Caterer hingingen und die Listen sehen, was da alles verrechnet wird, dann haben sie immer geschaut, sagt, dann waren die eh gleich ganz woanders wie bei uns. Aber ja, trotzdem, verdienen musst du was, sonst macht es einfach keinen Spaß.
Nein, und das ist halt natürlich, wie du sagst, das sehe ich ja jetzt mit der Kreinerei, weil jetzt betreibe ich ja sozusagen ein Firmenrestaurant und ich betreibe eine Kantine. Also ich habe wieder, das war auch eine Umstellung, war eine kalkulatorische Umstellung, ja. Aber was zum Beispiel der Unterschied ist auch zwischen Restaurant oder Catering. Ja, beim Catering, da heißt es, okay, bei dem Event kommen 100 Leute. Der unterschreibt einen Vertrag, dass 100 Leute kommen. Der muss 2 Wochen vorher Minimum 40% Anzahlung machen. Und wenn nur 80 da stehen, okay, dann muss er trotzdem 100 Portionen zahlen, wenn er es nicht bis zu 7 Tage vorher abgesagt hat. Das ist so. Er muss das Personal jede Stunde zahlen, was die da stehen. Er muss die Equipmentpauschale zahlen. Da hast du in einem Restaurant schon wieder ein totales Problem. Wie du sagst, dann sind es vielleicht nur Gäste, die es kennst. Der bestellt einen 10er Tisch und dann kommen sie zu 6 oder zu 7. Was tust du? Du hast aber vielleicht einen 3er Tisch angesagt, weil du eh schon voll bist. Das ist, finde ich, beim Catering einfacher zu argumentieren, weil du sagst, ich habe genau für die produziert. Ich kann es nicht mehr verkaufen. Du musst es einfach zahlen.
Ja, maßgeschneidert. Das haben wir ja schon mal geredet, das Thema über die No-Show-Geschichten. Wenn da keiner kommt beim Catering, und der ist ein Zehnle krank, wenn es ein Zehnle krank, aber du hast die Ware da, ist schon produziert.
Ja.
Das ist schon mehr oder weniger verkauft, das Ganze.
Und das war auch was, was wir ganz schnell eingeführt haben. Also Handshake, also Handschlagqualität ist sowieso schon so, das gibt es heute eigentlich so in der Art und Weise nicht mehr, oder das gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Also dass man wirklich, also wer schreibt, der bleibt, das ist auch mein Credo. Also bei uns ist alles vertraglich gemacht worden. Alles, die müssen arbeiten. Wie gesagt, bei Hochzeiten, ich meine heutzutage eine Hochzeit, die planen ja 2 Jahre in einer Hochzeit, da fragst du dich oft, sind 2 Jahre überhaupt noch geplant?
Berechtigte Frage. Sehr valider Punkt. Oder zerreibt euch das eh vielleicht ein bisschen. Genau.
Nein, was aufgeregt? Scheidungsgrund, Tischplan.
Genau. Nein, Tischschmuck.
Tischschmuck und Tischplan.
Nein, also.
Blumen. Da musst du uns ja ein paar Insights dann einmal geben.
Nein, also das war mit der Grund, warum mir das irgendwie nach 20 Jahren so anzipft hat. Weil die Leute einfach. Social Media hat es nicht besser gemacht. Also du kriegst irgendwie Fotos von Servietten, wo du denkst, hallo, ja, also Pinterest zum Beispiel, und du denkst, da weiß ich nicht, wann ich die Servietten falten soll, ich muss vorher einen Origami-Kurs machen. Also was ist das? Und dann rufst du mal an und fragst, wollt ihr pro Servietten, weiß ich nicht, 30 Euro fürs Falten zahlen oder machen wir doch vielleicht ein bisschen was Einfacheres.
Mir taugt halt das Hochzeit, also ich hab so eine Thematik, also wir reden jetzt nur von Hochzeiten.
Ja, wir reden mal von Hochzeiten.
Von Hochzeiten. Ja. Also wenn es 2 Sachen gibt, 2 Tischgestecke, bei einem steht Hochzeit drauf, bei einem anderen nicht, ist das immer 50% mindestens derer, wenn Hochzeit draufsteht.
Ja, das ist aber wie bei Damenhaarschnitt und Herrenhaarschnitt.
Ich meine, du kannst mit mir jetzt schlecht reden. Aber ich sag bei den Hochzeiten, in Großmünster haben wir mal Hochzeitscateringer gehabt, und da gibt es so einen ganz normalen Sessel, weißt du? Und dann hat es gesagt, das ist ja ein Schirk, da brauchen wir Hussen. Dann hat die was das Ganze organisiert hat, gesagt, wir können schon Hussen nehmen. Kostet pro Hussen 12 Euro pro Sessel. Mhm. Ich meine, ich bin ja selber aus den Wolken gefallen, wenn man es nicht vorstellen kann, was da so teuer ist. Und dann hat gesagt, wenn sie es selber aufzieht, 6 Euro mit der Schlafen. Dann haben die da bei einem Sessel, haben die da, weiß nicht, 15 Minuten mit umgewerkt, dass die Schlafen schon passt, dann haben sie die 12 Euro gezahlt. Das waren 120 Gäste, dann druckst du nicht mehr gescheit was an, aber das war schon vor 15 Jahren. Also vielleicht kostet der Husten jetzt eh schon 18 Euro oder sowas. Das ist irre, was man da Geld ausgibt.
Ja, also eine Hochzeit, wie ich so aufgehört habe, war so ein Durchschnittswert, wenn du fertig geheiratet hast, so um die 40.000 Euro. Also nicht nur fürs Catering, aber so mit.
Am Brautgeil und alles.
Ja, quasi ein Mittelklasse. Also Freundin hat mich mal gefragt, na, was würde die Hochzeit ungefähr kosten? Sag ich, Mittelklassewagen. Kannst du nachher kaufen statt heiraten.
Okay, du bist ja schon verheiratet, du kannst da schon mitreden.
Ja, aber.
Ja, aber.
Also erstens haben es wir anders gemacht, weil wir haben ja im Corona-Jahr, also 2020, geheiratet.
Sehr gescheit, da haben gerade die GSG geben dürfen.
Erstens sind ein Drittel der Leute tatsächlich daheim geblieben, weil sie sich in die Hosen geschissen haben. Jetzt waren wir statt 120, glaube ich, nur 80 Leute. Was natürlich schade war, weil einige Leute sind am Nachmittag geschwind gekommen auf einen Fistbump, mehr oder weniger, auf einen maskierten. Ein bisschen unsexy gewesen. Aber
vielleicht mit den Fiersten am Stessen,
ja. Kostet sowas. Ja, genau, mit den Fiersten am Stessen.
Sowas behindert.
Und ich habe es nämlich genauso gemacht, wie ich es eigentlich nicht mache. Ich bin bei meinem Lieblingsrestaurant damals, beim Fiore, der in Wels, was der den Mini-Italiener da betrieben hat.
Mhm. Gibt's den noch?
Nein, der ist in Pense schon gegangen, und ich habe ihm gesagt, Alter, ich will, dass du bei uns kochst, weil, und er hat gesagt, habe ich noch nie gemacht. Habe ich gesagt, das ist mir wurscht. Alter, es wird nicht am Geld scheitern. Ich will einfach, dass du dein Cingale, dein Wildschwein-Ding machst und das und das und das. Weil ich gesagt, das brauche ich, das will ich einfach haben. Hat dann eher ein bisschen was gekostet, weil gescheiterweise hat er richtig gerechnet, glaube ich.
Ja. Der war nicht blöd.
Du hast 40 Kleider gespart, musst du aber denken.
Ja, genau. Und wir haben sie selber in der Fabrik gemacht. Also ich habe keine Location gehabt.
Ja.
Wir haben uns dann so Tischzeug kommen lassen, von einem Verleih, was der mit Hochtisch, ja, und so Sesseln. Da geht echt ein Geld auf.
Na geh. Okay.
Und ich habe schöne, was der, wenn ich mir dann dachte, nimmst schöne Sachen, was der, ja. Weil das einmal darf schon schön sein, ohne so Hussen, sondern ich habe so Hochsesseln schöne genommen. Aber boah, die haben uns an meinen LKW daherkommen und mir gedacht, ja. Was haben die da alles mit, oder?
Ja, das mindestens,
mindestens so viel Zeug.
Du hast mindestens 15 Euro für einen Sessel zahlt.
Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall.
Habe ich fix verdrängt.
Und dann haben wir gedacht, boah, hey, wenn's das ist, eigentlich darfst du das gar nicht zusammenrechnen, weil du einfach dann sagst, wie habe ich das noch anfangen können?
Naja, es ist immer so, mein Spruch war immer, ich habe natürlich auch Kunden da sitzen gehabt, und wir haben schon eher im Hochpreissegment immer gespielt, weil ich habe auch keine kleinen Hochzeiten mehr gemacht, weil ich gesagt habe, ich meine, das ist derselbe Aufwand. Die wollen fünfmal kommen, mit mir reden, dreimal das Angebot umschreiben. Also es ist wurscht. Also alles unter 100 Leute ist eigentlich relativ, also 80 müssen es mindestens sein. Ist sonst einfach uninteressant. Wobei schon immer, mein Spruch war immer, eben, wenn es jetzt billig war, sagt nachher kein Kunde, nein, es war billig, aber also es war scheiße, aber es war billig. Ja. Aber wenn es geil war, dann denkst du nachher, oh, schau, was kostet, aber es war eine geile Party. Und das, mit, wenn die Qualität passt, dann verdrängst du auch irgendwann den Preis.
Da zitieren wir unseren gemeinsamen Freund im Merk aus der Stadtliebe.
Genau.
Lieber für einen zu hochen Preis entschuldigen, wie für eine schlechte Qualität.
Ja.
Das ist definitiv so.
Das ist wirklich ein cooler
Spruch.
Das ist wirklich so. Und also ich weiß gar nicht, wie viel das mal ausgegeben haben. Wir haben dann eigentlich doch ein bisschen Geld in die Band investiert, weil wir haben ja die Linzer Rocker da gehabt. Die waren wir haben eine Rockband da gehabt, die waren richtig geil. Und dann den DJ vom CC.
Kein Hans, oder was?
In Hans, der Hans, hat dann bei uns aufgelegt.
Ja. Bitte, mein Papa hat das CC eingerichtet, so wie es bis heute noch dort steht.
Das hat sich nicht geändert.
Das CC ist eingerichtet?
Ja. Ja, also.
Na, hergerichtet von mir.
Das ist die Einrichtung, ist mir echt noch nie aufgefallen.
Ich wollte am Freitag wieder lustigerweise nach Thüringen, wollten wir hier von ins C.
Da
war aber dann schon jeder super alleine, dass eigentlich keiner mehr gewusst hat, wie das sinnvoll ist, nur einen Grünsmünster zu verlassen.
Gerade dann ist es sinnvoll.
Ja, aber mit dem Auto fahren ist
das nicht. Ah, ist schlecht. Nein, aber zum Heiraten habe ich auch eine lustige Geschichte. Wir waren vor zwei Jahren auf der Hochzeitsmesse in Wien.
Okay, ja, genau. Erzähl bitte.
Der Gesichtsausdruck von Martin, auf den habe ich schon gewartet.
Ja, erzähl.
Also, wie soll ich das jetzt zusammenfassen, dass keiner angefressen ist? Es war wirklich schlimm, weil es sind viel desorientierte, desillusionierte Menschen umeinander gerannt. Nein, das kannst du
nur
nicht vorstellen.
Nur pauschal.
Nein, ja, pauschal. Aber das gibt es nicht
Menschen,
nur.
Menschen.
Das gibt es nicht nur auf Hochzeitsmessen. Also,
und dann ist meistens der Bräutigam und die Braut, da hast du schon gesehen, weißt du, da hat er, sie hast du vor der Weiden schon kennt, gell? Und er ist praktisch irgendwie so eher so ein bisschen wie der, also wie man es an der Leine und also den haben sie mal anzahlt meistens.
Die unsichtbare Leine.
Und Braut mit der Schwieger, mit der Mutter,
genau.
Oder? Mit
Mutter,
der Mutter und
genau.
Brautjungfrau.
Ganz genau. Meistens Mutter oder irgendwie oder Tante oder irgendwer, der wahrscheinlich brennt. Hey, und dann ist es kompliziert worden. Du kannst da mit diesen Menschen nichts ausmachen. Ist einfach nicht gegangen. Weil die haben immer gesagt, naja, und da müssen wir noch, und da überlegen wir noch, und da sollten wir noch das und das, und können wir das links und rechts, und sollen wir da noch da eine Schleifverlumme machen. Ich habe dann zum Schluss gesagt, hey, weißt du was, sauft das Klumpert einfach. Ich meine, wie kann man wegen einem Aperitif sich so in die Hosen...
Jetzt check ich das, okay, du warst als Aussteller dort,
ja,
das
genau.
Ist ja noch viel cooler. Also ich habe ganz schnell... Ich habe ganz schnell mit so Hochzeitsmessen wieder aufgehört, weil das Geilste war immer, du stehst auf der Hochzeitsmesse und ich bin ja so der Proaktive oder die proaktive Ansprecherin und du redest die Leute und sie sagen, wir haben schon alles. Und du denkst dir, was tat's ja dann genau, da? Na, was so macht...
Abbehaltung.
Ja. Also, und ich habe das dann voll rigoros nach ein paar Jahren Catering gemacht, weil, wie gesagt, die Leute, denen ist ja auch zu fad. Ja, die kommen dann, erzählen da die Lebensgeschichte. Und das zahlt da ja keiner. Also, man wird dann schon sehr, also, natürlich, mit einem Brautpaar bist du nie so Business wie jetzt mit Businesskunden, aber ich habe das wirklich dann so gemacht, ja, wenn jetzt wer eine Anfrage gehabt hat, war mir das erste, dürfen wir kommen, das besprechen, so genau. Besprechen wir nicht. Ihr sagt mir jetzt am Telefon, was ihr euch vorstellt. Ich mache euch ein Angebot und wenn ihr euch das Angebot anschaut und mit dem Preis da unten leben könnt, dann können wir uns persönlich treffen.
Aber also spart es irrsinnig viel Zeit, oder?
Es hat mir irrsinnig viel Zeit gespart, weil ich meine, wie gesagt, ich habe drei Kinder, ein großes Haus, Mitarbeiter, die haben gesagt, hey, ich habe keine Zeit, dass man mit einem Brautpaar fünfmal zusammensitzt.
Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Ganz ehrlich. Aus dem Bauchhaus, wie viel Prozent der Angebote für Hochzeiten sind, was waren und wie viel nicht? Aus dem Bauchhaus.
Bei mir sind schon 80%, was waren. Kann man sagen, weil es wirklich so ist, dass ich immer sehr, ich kenne ja meine Preise sehr gut und ich habe da nie rumgeirrt, wenn mir ein Kunde gefragt hat, was wird das ungefähr kosten, dann habe ich keine da einen Preis sagen, weil ich ja im Vorfeld schon alles sehr gut durchkalkuliert habe. Es ist meistens nur um die Zeitspanne gegangen, also wie lange dauert die Hochzeit, kommen die schon um, weiß ich nicht, fangen die um 11 Uhr vormittags schon an Oder kommen sie erst um 4, 5 am Abend, weil das meiste Geld kostet einfach Personal.
Und das behindern ja viele viel Leute nicht, was da für Rottenschwarf dran hängt. Was die Leute denken, sie mir kommen, essen, trinken und dann passt es. Aber was da ist, was das für und, Zeitaufwand dahinter steckt.
Ja. Bei mir ist halt so, dass halt in die Angebote auch alle Personalstunden, die Mitarbeiter vor Ort sind, angeführt worden. Es ist jeder Kilometer, der gefahren wird, angeführt. Es werden die Fahrzeiten von den Mitarbeitern verrechnet. Da kommen auch Fragen von Kunden. Ja, wieso muss ich die Fahrzeit zahlen? Ja, sag ich, na, glaubt ihr, mein Koch fährt gratis von Inzersdorf, also wo, also der kommt in der Früh, produziert, ja. Und dann sitzt er sich im Bus und führt das Zeug zur Location. Glaubt ihr, der macht das für mich gratis, weil ich so lieb bin?
Sicher. Hey, was glaubst du? Hey, Fahrzeit ist doch keine Arbeitszeit.
Nein.
Ja. Nein. Weißt du, die Leute vergleichen es oft, mich fasziniert es oft, wenn Leute sagen, was kostet das so viel? Weißt? Da haben sie ein Brautkleid um 5.000 Euro. Was jetzt 2 Wochen später nicht mehr reinpassen, das steht auf einem anderen blauen Papier, das ist eh wurscht. Aber dort wird Sachen für Geld ausgeben, also wird Geld ausgeben für Sachen, zum Beispiel Hochzeitslocation. Das muss alles Pippi-Fans, da müssen wir
Schloss. In dem
gut heiraten, ein Schloss müssen wir heiraten.
Ja, natürlich müssen wir im
Schloss. Und dann darf es Essen und das Trinken nichts mehr kosten und da fangen sparen an. Und das ist einfach, was mich so genervt hat. Weißt du, wenn es dann so dumm Eiern anfangen, weil ob das jetzt ein paar Euro mehr kostet oder weniger, ich wie du es richtig sagst, im Endeffekt ist es geil, wenn du sagst, hey, das war super Hochzeit, das Essen war Mörder und da hast du, muss ich sagen, beim ganzen Catering-Unternehmen, da hast du schon Qualität liefern können oder warst dafür bekannt, dass du gewusst haben, was du ein Catering machst. Mit dem ganzen Personal, das pfeift einfach.
Ja, es ist, ich glaube, es ist schön. Also das, und das war mir auch immer wichtig, weil ich einfach die Basis gelernt habe, weil das mein Prio ist. Ja. Aber das, was du jetzt sagst, das hat sich natürlich, also ich habe das 20 Jahre gemacht und da hat schon Social Media extrem viel verändert. Das war am Anfang, wie ich angefangen habe, war das nicht so extrem. Mit den Locations, mit dem Blumenschmuck, wo da dann, weiß ich nicht, wo um 1.000 Euro Alarm Traubogen Blumen hängen, weil es inzwischen so wichtig ist, welche Fotos stöe ich denn auf Instagram. Und ich meine, ich habe da Sachen erlebt, ich meine, da kann ich ein eigenes Kabarettprogramm draus schreiben, wirklich. Wenn um 6 in der Früh die Braut um den Dom rennt, noch selber mitdekoriert, weil sie muss ja überall dabei sein, dann sagt sie zu ihrer Brautjungfreundin, jetzt müssen wir alle springen im Bademantel fürs Reel. Und dann 2 Stunden später müssen sie alle mit den Brautjungfernkleidl und mit der Braut springen und um 3 in der Früh streiten Braut und Bräutigam, dass du denkst, na jetzt ist eh gleich vorbei. Ich schwör's euch, und dann siehst du wochenlang die Fotos von der Traumhochzeit, aber du warst dabei, wie sie sich fast den Schädel eingehaut haben.
Aber war es nicht gescheit, dass man da eigentlich die restliche Kohle schon verlangt, bevor die Veranstaltung losgeht? Für Acts zum Beispiel, also wenn irgendwelche Live-Acts sind, der sagt, ich fange erst an, wenn die Hatz überwiesen ist.
Also ich habe bei keiner Hochzeit einen Ausfall gehabt. Man hat einmal nachrennen müssen, aber auch sehr selten. Aber bei mir ist sowieso alles vertraglich festgelegt worden. Sie haben 14 Tage vorher anzahlen müssen, Minimum 40%, also bis zu 14 Tage vorher. Und ich hab mit einem Brautpaar mal, okay, der hat wirklich, ich meine, aber das war, also wenn man denkt, okay, es ist eigentlich eine arme Sau, der hat mir dann 500 Euro nicht gezahlt, aber der mag sich einfach selber nicht, da denkst du dann.
Ja. Ist da mit Privat eigentlich besser zusammenarbeiten, weil die zahlen das eher, wie wenn ein Firmenkunde sagt, du, ich gehe in Konkurs, auf die Kohle kannst warten?
Also kann ich echt, ich habe wirklich in meinen ganzen über 20 Jahren Selbstständigkeit keinen gröberen finanziellen Ausfall gehabt.
Das Gute ist, mit einer Anzahlung ist schon mal relativ viel Sicherheit da. Weil wenn der das jetzt ausfallen lässt, ist auch die Anzahlung de facto weg. Ja. Also da muss man auch sagen, ja sorry, ich meine, wenn du die Geschichte dann nicht durchziehst oder was, dann hast du Pech gehabt. Also das hilft, das ist bei uns auch im Geschäft. Also wenn bei uns beim Gewand zum Beispiel, jeder, der bei uns eine eigene Geschichte macht, muss eine Anzahlung zahlen.
Ja, und ich bin und aber
ist,
schon...
Dann ist die Motivation, das dann auch durchzuziehen, viel größer.
Ja, und ich bin schon eine... Das kann ich auch. Also wir haben auf der Burg Glammer mal, waren wir beauftragt für VIP-Catering. Und das ist die Anzahlung nicht gekommen. Und die Coolness habe ich dann schon, dass ich sage, wenn sie jetzt bis heute Nachmittag oder bis morgen in der Früh nicht da ist, dann musst du halt schauen, wie du dein Foto kriegst für deine VIPs. Also die Coolness habe ich schon. Das ist mir dann wurscht.
Jetzt muss ich noch eine wichtige Frage stellen. Jetzt machen wir einen kurzen Crashkurs für die da draußen, die gern in Kürze mal heiraten möchten. Wenn du über den Darm rechnest, wirklich im Durchschnitt, eine 100-Leute-Hochzeit, mit wie viel muss pro Person circa rechnen, wenn du alles zusammenrechnest?
Nur fürs
Catering. Aber wirklich ganz grob und auch realistisch und lieber ein wenig zu hoch wie ein wenig zu wenig.
Ja, also bis Sicherheit bei 140 Euro.
140 Euro.
140, das 150 heißt, Euro, aber jetzt nicht. Also nicht Fine Dining.
Nicht Kaviar und Koks, sondern
okay. Nur Kaviar und Erdbeeren.
Das ist auch billiger, genau.
Ja, aber du hast ja dann auch, du musst mal sagen, da ist nur der Agape nicht dabei, wenn du das auch noch betreuen würdest dazu, oder ist das, glaubst du, schon dabei?
Ja, also wie gesagt, du kannst es trotzdem nicht so, also wir haben, aber die Range hat sich abgespielt damals, also ich sage einmal, ich habe 2023 so meine letzten Hochzeiten gemacht und da haben wir uns in einer Range bewegt zwischen 120 bis, und wenn es halt schön, nur richtig schöner, teurer war, bis 180 Euro. Was sich aber schon jetzt nur mal verändert hat, mit Corona, dann nur dazu, die Ketterer werden meines Erachtens und vor allem die Gurden, die werden nicht mehr. Also es wird jetzt vor allem auch für die Kleinen, die was sagen, ich heirate mit 30, 40 Leuten und es gibt ja, inzwischen gibt es ja mehr Locations wie Caterings.
Ja, ich meine, du musst ja mal schauen, du musst ja mal kurzfristig heiraten, kriege ich überhaupt einen gescheiten Caterer zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, die Hauptfrage ist eh, Location und Caterer. Ich glaube, das sind die ersten zwei. Wenn du die nicht hast, glaube ich, brauchst du gar nicht
aufpassen. Hochzeitskleidl
gibt es mehr
Verantwortung. Nein, das Hochzeitskleidl kriegen ist sicher überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, wir haben ja nach wie vor Anfragen, weil es ist ja nicht so, dass ich verschwunden bin. Aber es war neulich so lustig, weil ist auch nicht zu mir hergekommen, die ich kenne und die mich kennt. Und die hat mir dann erklärt, na, sie heiratet jetzt. Und sie hat jetzt da ein Angebot gekriegt und der will halt, der Ketterer will für 80 Leute, glaube ich, 16.000 Euro und so. Und nein, und ob ich mir es nicht nur mal überlegen kann, ob ich das mache.
80 Leute, 160? Also, naja, 16.000. Das ist eh so.
Ja, nein, ich weiß nicht.
Ich bin jetzt kein Rechner, aber also, gangert sie aus.
Ja, und ich habe dann zu ihr gesagt, du, sage ich ganz ehrlich, wenn du mir 20 gibst, dann das überlege ich mir es nur einmal.
Ich wollte gerade sagen, sie sagt sicher, gib mir einen 20er und es läuft.
Nein, und dann überlege ich mir es nur einmal. Gesagt, nein, weil ich mag nicht mehr. Also ich mag, also wirklich, also Hochzeiten, also jegliche Romantik ist bei mir aufgebraucht. Es geht nicht mehr. Ich mag das, also im Business-Events geht, aber Hochzeiten geht wirklich nicht
mehr. Wahnsinn ist ja, du brauchst ja das Personal.
Das ja, da jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, Personal. Andi, das ist ein super Stichwort. Wir kennen ja gemeinsam ein paar Leute, die im Personalwesen ja sozusagen auch gerade Catering-Personal machen. Also der Markus Grosse mit der MAG zum Beispiel oder in Wien die Sinnemann, das sind Kundschaften von mir und kenne privater. Und ich habe gesagt, das ist sowas von nicht trivial, dass du überhaupt jemanden kriegst, geschweige denn, wann jemand wen braucht, dann brauchen sie es alle gleichzeitig.
Ja.
Also ich glaube, Weihnachten ist noch einmal, gell? Oder Sommer, was der Mai, genau. September, das sind so Hochzeitsmonate, nein, oder? Wo
vielleicht heiraten? Erkennt sich denn, also man kann sich, wenn man nicht Gastronom ist und die Challenge nicht durch hat, da geht es aber jetzt nicht nur ums Ketterer, also da geht es ja auch zum Beispiel Ausflugsgasthäusern, sagen wir mal, wenn schön ist, Vollgas und wenn schier ist, kommt kein Mensch. Aber ich meine, ich fange zum Beispiel Dezember, ich weiß jetzt meine Weihnachtsfeiertermine, weiß ich ja jetzt schon. Ich fange dann Ende August, Anfang September an, dass ich meine WhatsApp an mein Netzwerk schreibe. Dann schreibe ich Leasingfirmen an, wo ich weiß, okay, bitte such mir, weil letztes Jahr habe ich an einem Donnerstag ein Event gehabt mit 350 Leuten, da habe ich gewusst, Donnerstag wird schwierig, weil die meisten, die nämlich aushelfen kommen, hackeln eh schon 40 Stunden. Weil die nichts hackeln, freut es nämlich nicht. Das
ja, oder Schüler halt waren auch für, oder?
Und die dann ja, Schüler, aber weißt du, das ist dann so, nein, da habe ich eine Prüfung und das ist Donnerstag und am Freitag muss ich noch in die Schule. Also es ist wirklich mühsam. Und wie gesagt, dann hast du dein Zeug beieinander, denkst du, super, der Excel-Liste ist grün. Und zwei Wochen, bevor es losgeht, kommen die WhatsApp, du, ich kann leider doch nicht, weil es ist gerade im Studium so stressig oder weiß ich nicht, mein linker Zechen tut weh oder keine Ahnung, macht eh nichts. Also das ist der Wahnsinn im Kopf, weil zwei Wochen vorher bist du ja auch schon Vollgas im Logistik muss stehen, die Bestellungen müssen draußen sein. Also da für mich, so wie ich tick, muss zwei Wochen vorher das eigentlich schon.
Oder du bist schon beim nächsten Event drüber.
Oder ich bin schon beim nächsten Event. Und das ist wirklich, und ich habe letztes Jahr die Situation gehabt, dass die Personalleasingfirma, was ich beauftragt habe, dass wir vier Körner suchen, der hat selber durchgedreht. Der hat gesagt, hey, Absage, Zusage, Absage, Zusage. Also hat nicht einmal vier zusammengebracht. Drei.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, und er hat gesagt, das ist tatsächlich wirklich schwierig, weil dann gibt es an einem Wochenende oder an einer Geschichte, dann brauchen es 15 Leute.
Weil es werden zum Beispiel, der Jürgen hat erzählt, unser gemeinsamer Bekannter, ja. Oder Spätler von mir, mit dem habe ich 95 auch schon fortgelaufen, nein, 96, 97, gut, der ist zwei irgendwie, glaube ich, der ist ja wurscht, auch der Nova-Kandidat. Liebe Grüße, Jürgen. Liebe
Grüße, Jürgen.
Und der hat bei der Martina auch lang immer als Koch gearbeitet. Und der ist bei Events gewesen, glaube ich, bei der Ski-WM in Schladming, wo er war. Der hat gesagt, da werden die ganzen Leute von Wien mit Busse hingekarrt und ganz Österreich in Deutschland verführt, weil es einfach de facto am Land bei uns da oder irgendwo keine Leute gibt. Also die werden wirklich von der großen Stadt die Leute zusammengesammelt und verführt, weil es solche Personalmangel gibt. Und
aber da musst du mal man muss sich ja die Logistik dahinter vorstellen. Die brauchen dann alle ein Zimmer oder werden nicht danach zurückgeführt. Und
was es kostet natürlich, das musst du mit einrechnen.
Das musst du alles mit einrechnen.
Dringen wir mal, ja?
Ja. Was heißt das, aber wir dringen? Gute Idee.
Ja. Wir dringen heute vom Herrn Hauser, dringen wir einen Wildapfelsekko in Weiß gehalten.
In Weiß gehalten, Wildapfel.
So. Warte, ich komm zu dir einmal.
Prost. Zum Wohl.
Ich bin ja die Inge da herin, was sie am meisten bewegen kann.
Das ist nämlich das ist ein Insider auch zwischen mir und dem Andi, weil das war ihm immer ganz wichtig, dass er ein Jahr jünger ist als ich. Also das ist ich schaue zwar 10 Jahre jünger aus wie er.
Aber eine leichte Müdigkeit
bekommen. Aber es ist ihm wichtig, dass ich ein Jahr öder bin. Ja. Jetzt hat er sich verschluckt.
Was soll ich dazu sagen?
Ja, einfach nichts war das Gescheiteste. Genau.
Ich enthalte mich der Stimme, oder wie heißt das dann? Nein, aber die Hochzeits-Caterings, ich kann mich erinnern, wir haben, was mich so fasziniert, sind die Hochzeits-Locations. Also, was da Geld ausgeben wird, das war mir früher nicht so bewusst. Weil früher hast du halt vor 20, 30, 40 Jahren hast du in einem Saal geheiratet, bei den Wirten.
Genau.
Gibt es de facto nicht mehr.
Ja, es gibt nicht mehr viel.
Kein Wirtshaus oder so. Interessiert auch keinen Schwanz mehr dort heiraten, weil das ist ja uncool.
Die Seele gibt es schon noch, aber es gefällt keinem mehr.
Nein. Ja, aber das ist ja unspektakulär.
Ja, aber das macht sie auf Instagram nicht so super.
Genau, wenn es beim Wirt ums Eck geheiratet hast. Und das Lustige ist ja, wir haben da mal, da gibt es, wenn ich sage jetzt Eco-Location, ist eh wurscht, aber wir sind näher ans Felden. Nee.
Gibt es zwar.
Da wird es eh mehrere geben drum. Ja, gibt's mehr. Hey, wir kommen da hier und da musst du ja um 5 in der Früh oder um 4 in der Früh, wo die Hochzeit gegangen ist, letzten Gange, und da musst du das Ganze wegräumen, die ganzen Tische, die ganzen Sessel, muss der Caterer wegräumen. Dann muss der Caterer das Besen rein hinterlassen. Und pass auf, jetzt kommt's. Dann hast du einen Catering-Pauschal als Caterer für dorthin. Also, das ist ein Wahnsinn, was das kostet. Und wir waren da bei einer Hochzeit. Das war das erste Mal, wo ich, glaube ich, bei dir gearbeitet habe, in der Event-Location, war der Fritz auch dabei. Und da habe ich gedacht, Alter, wie geil ist das, wenn du das verlangen kannst? Und dann ein, zwei Jahre haben wir Hochzeit da gehabt und die haben da, der Bräutigam hat gesagt, ja, wo darf man einen Braut stellen? Ich habe nichts ausgemacht. Ja, du kannst da unten den Raum haben. Und dann sind die reingegangen, haben da gefeiert, eine halbe, dreiviertel Stunde, was da drauf gehabt, mir natürlich Flaschen gebracht. Dann sind sie wieder weggegangen, wir haben rausgekehrt. Also der war de facto sauber, der Raum. Das ist 800 Euro verlangt.
Ja.
Alter, ich hab echt geglaubt, mir haut's im Beil auf Zeit. Es ist eine, also das finde ich schon Sachen, wo ich denke, muss sowas dann auch noch sein? Oder glauben die, also sagen die einfach, der heirat, das kostet eh genug, der hat die Kohle und dann verlangen sie einfach. Ja, weil der kann es eh nicht mehr helfen dann, was tut er denn?
Ihr wollt so Geld ausgeben, wir helfen euch dabei.
Bei uns ist denen geholfen.
Naja, nein, es ist wie, aber die Location ist wirklich, ja, also so, also das war der Paradespruch, das macht der Caterer.
Ja, alles
das macht der Caterer.
Dann kannst du also dich runterraffen, dass das Geld wieder irgendwie reinkriegst bei dem Ganzen.
Also ja, ich meine zum Beispiel die Catering-Pauschale, die du jetzt erwähnt hast, das habe ich beim Angebot schon reingeschrieben. Ich meine, im Endeffekt ist ja nur wieder, es macht nur die Location teurer, weil was tue ich als Caterer und dann noch nicht, muss das Brautpaar das zahlen.
Ja, aber trotzdem ist es wahnsinnig, das künstlich wieder aufblasen muss, dass der Caterer nur mehr Catering-Pauschale zahlen muss. Ja, wer ist denn sonst da drin außer der Caterer? Weißt?
Also... Aber es ist ein Riesenmarkt, also es ist wirklich ein riesiger Markt, auf dem man auch gut Geld verdienen kann. Bei mir war halt irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, das Schmerzensgut Geld kann einfach nicht mehr hoch genug sein. Es ist sich nicht mehr ausgegangen.
Außer bei der Scheidung.
Dann wird es nicht mehr hoch. Ja, Scheidungsparty, wenn wer sagt, ich mache jetzt eine Scheidungsparty, dann war ich vielleicht dabei, weil das ist sicher lustig.
Ein Abrissfest. Jeder darf sein Hilti mitnehmen.
Was für Braut. Also nein.
Nein, hörst du auf.
Entschuldigung. Also die ist ja dann nicht dabei.
Richtig.
Oder
die feiert im Nebenraum. Okay. Aber jetzt kommen wir mal von den ganzen Fickfuck-Events einmal auf die Sachen, die dann doch wieder irgendwie an weiterbringen, auch finanziell. Was ist im Catering dann das, wo du sagst, okay, das würde einen motivieren, dass man es doch dauerhaft macht? Gibt es einen Bereich? Banken, Versicherungen, Firmen?
Ja, die Fickfuck-Sachen, die bringen eh richtig Geld. Also, okay. Das muss ich jetzt schon sagen. Also die Hochzeiten, die bringen wirklich finanziell super. Also, weil, wie gesagt, da hast du natürlich, man darf ja nicht vergessen, das sind alles im Großen und Ganzen Privatpersonen, ja, die jetzt auch nicht so viel vergleichen, dann sind sie noch verliebt und alles muss schön sein, da ist der Preis oft nicht so wichtig. Ich meine, bei Firmen hast du natürlich schon...
Da sind sie noch ein wenig flexibel.
Aber für mich, also interessant, könnte Catering nur wieder werden, wenn sich die Personalstruktur verändern würde. Wenn ich Leute habe, ich meine, wenn jetzt eins von meinen Kindern auf einmal völlig motiviert ist und sagt, Mutti, ich will das jetzt da wieder voll hochfahren, weil es ist ja alles da, es ist ja das Know-how da, das war nicht das Problem, dann unterstütze ich mein Kind sicher 100% und bin voll dabei, aber es, so wie momentan die Arbeitskräfte sind, und auch die Motivation ist, das entspricht da überhaupt nicht mehr den Standards, die ich gerne bieten möchte. Da habe ich schon ein Problem. Und bevor ich einen Scheiß liefert die lieber nicht. Das entspricht nicht mir. Das geht sich für mich nicht aus.
Ich habe einmal bei ein bisschen größeren Veranstaltungen echt oft mitgekriegt, weil ich mir gedacht habe, wissen die Leute, die da hackeln, eigentlich überhaupt, was die da tun?
Das ist eine berechtigte Frage.
Ja, wirklich. Also ich schwöre, dass mir das oft vorkommen, die haben noch nie eine Tablette in der Hand gehabt. Ich glaube, die waren noch nie unter Leid. Also, ich habe gesagt, das ist wie wenn es da so ein Gaming, wie wenn es zu Gamer irgendwas, der irgendwo so von einer LAN-Party rausholst, einer an schwarz-weißen
so Pinguin,
genau. Was der, das erste Mal Sonnenlicht seit 14 Tagen. Und dann stößt das unter Leid und dann haben wir gedacht, was tun die da?
Ja, aber das ist teilweise, wie gesagt, dann schon in diese Leasingfirmen, wie es in die Städte ist, dann und bewerben sie halt und das ist ja dann auch, die kommen genau dann, wenn sie jetzt gerade einen Knädel brauchen. Wenn sie gerade keinen Knädel brauchen, dann kommen sie nicht. und mein Anspruch war halt immer vor allem auch bei den Kunden, die ich habe, und ich habe ja Kunden gehabt, die wirklich ein Geld ausgegeben haben. Ich meine, dann will ich nicht einen Mitarbeiter hinstellen, der nicht Deutsch oder nur gebrochen Deutsch spricht. Das sind einfach Standards, die habe ich mir auferlegt. Und das wird halt immer schwieriger. Und es ist oft gar nicht das Wichtigste, dass jetzt der servicetechnisch der absolute Vollprofi ist. Aber da fängt es eben damit an, dass ich freundlich bin, dass ich einen Gast wahrnehme. Also du weißt das, Andi, wir haben immer, also Service-Schulung, das war bei uns ja Standard, dass die Leute wissen, wie funktioniert der Rücklauf, wo tue ich das dreckige Teller hin, wie möchte ich gern, dass der Gast behandelt wird, wenn die Karaffen, weiß ich nicht, nur ein Zentimeter Wasser drinsteht, bitte wechselt es gleich aus.
Ja, dir geht super viel Zeit und Nerven.
Ja, also... Bei uns war das immer, aber das wird halt irgendwann müßig und es wird wirklich schwierig, nur Leute zu finden, die auch gern Dienst leisten. Ich bin ja voll gern Dienstleisterin, ich mag ja Menschen, ich bin gern am Menschen. Aber es wird immer schwieriger, dass die Leute wissen, die einfach Menschen mögen.
Oder es wird schwieriger, junge Leute zu finden, das Handy einmal wirklich weglegen, wenn du denen
das
sagst. Ja,
das muss bei der Servicebesprechung schon sagen, dass bitte das Handy nicht, wenn sie jetzt nicht die Oma im Sterben haben oder kleine Kinder daheim, dann gibt es kein Handy.
Alle haben es hinten eingesteckt gehabt immer. Gerade die jungen Leute, alle haben es hinten eingesteckt gehabt, sage ich, das Handy weg. Nein, es ist eher flautlos. Sag ich, es geht mir nicht um das, dass es flautlos ist, es geht um das, wenn es einer nicht ausgeschaut hat. Was macht das für ein Bild, wenn das Handy halb über den Arsch ausschaut? Das bringt, macht einfach für mich als Gast, macht das einfach keinen guten Eindruck. Und ich glaube, da geht es vielen so, aber die behindern das nicht. Und wenn du mit dir so Kleinigkeiten schon raufst, weißt du, das ist einfach, das macht es nicht lässiger,
sag ich mal so. Eine Frage, die mir total auf der Leber brennt, ist, hast du schon mal eine türkische oder ex-jugoslawische Hochzeit gemacht in Groß? Weil ich finde es ja lustig, bei mir da im Gebäude gibt es zwei Mieter, die übrigens unabhängig von den anderen türkische Hochzeiten mit Equipment ausstatten.
Zu Balkan-Hochzeiten praktisch, wirst du so.
Vollgas. Und ich habe einmal gegeben mit dem, der hat gesagt, kleine Hochzeit 500, normale 1000, große 1500 Personen. So, ja, Alter, bist du spinnst du?
Ja, die verschwinden sich ein Leben lang für die Hochzeit von der Tochter.
Nein, er hat gesagt, was willst du mittlerweile machen?
Die machen Geldgeschenke so groß.
Ja, Vollgas. Und jetzt haben sie Monitore. Es ist wirklich so mittlerweile. Da haben sie einen großen Monitor. Da schreibt dann eine, der Onkel Fritzi, oder wahrscheinlich ein anderer Name, aber wir fallen jetzt gar keinen guten Namen ein, Ötschan, 500 Euro. Okay. Dann kommt die Tante Mitzi, 200 Euro. Und das tanzt beinhart vor alle Leute auf der Bühne displayen.
Okay, ja, also sowas habe ich nicht gemacht.
Und ich habe gesagt, wie geil ist denn das? Und die haben gesagt, das funktioniert. Weil da will sich keiner die Blöße geben, dass er nicht irgendwie unter dem anderen ist. Und da wird Geld hingelegt. Er hat gesagt, das ist mittlerweile für die, die die Hochzeit ausrichten, ein super Geschäft. Ich habe gesagt, weil buffetmäßig, haben sie mir erzählt, da gibt es keinen Service. Da wird ein Buffet hingestellt.
Da steht Fanta-Flaschen am
genau, Tisch. Da stehen die 1,5 Liter. Hey, nein, nicht Fanta. Letztes Mal habe ich ihn gesehen, wie er mit den Paletten da war, mit den Getränken. Sag ich, Alter, ich kenne da kein einziges Getränk vom Logo. Sagt er, alles von uns? Ja. Hey, Alter, ich hab da nicht auch drum gekannt. Ich hab gesagt, was steht denn da alles drauf? Er hat gesagt, alles von uns. Hey, da haben wir gedacht, wow. Ja. Die Sesseln Hussen, weil du zuerst Hussen gesagt hast. Weißt du, was er hat? Weiße Plastiksessel.
Ja, ja, die Gartensessel. Ja, ganz die
nein, aber so schöne, weißt du, aber schön. Also, ja. die Plastikbomber. Voll die Plastikbomber, aber schauen nach Hochzeit aus. Ja. Da brauchst du keine Hussen drüber ziehen. Sehr günstig, da stehen Hunderte da drüben, also wirklich.
Du, wenn es bei uns in der Aura halt in Graz-Münster eine Balkan-Hochzeit gibt, 750, 850 Leute, ich habe da einmal mitgeholfen, oder mitgeholfen, ganz kurz, ich habe da reingeschaut, was wir da reingebracht haben. Rücklauf, das ist wie ein ganz Gasthaus. Der wird angerammt, da ist wichtig, dass immer Essen da steht. Ich meine, wir haben auch so ein paar Balkan-Hochzeiten.
Ja, also, kroatische Hochzeiten sind so, also alles, was kroatisch ist, also alles Balkanmäßige ist so, es ist ganz wichtig, dass immer was zum Essen da ist und ganz viel zum Essen da ist, weil dementsprechend fallen die Geldgeschenke aus. Aber es war irre, weil da haben wir bitte die Suppen serviert und die haben schon parallel dazu das Kuchen, also das Mehlspeisbuffet offen. Kannst du bitte an die Mehlspeisenbuffets erinnern?
Das war so Bulgarien oder was das war? Hey, das war unvorstellbar. Und normalerweise haben wir gesagt, wir haben so, ich nehme jetzt mal einen Schnitt her von 100 Leuten, dann haben wir so einen, wie heißt das?
Ein Bio-Kübel, so einen blauen Bio-Kübel.
Der war halb voll, genau, bei 100 Leuten. Und dort haben wir zwei komplett angefüllt gehabt, dann haben wir es nicht mehr da drauf können, dann haben wir umladen müssen und dann haben wir noch so einen Maurerkübel haben wir genommen, weil der alles so zurück, und dann ist am Mitternacht sind noch die Krautwickler gekommen,
die Krautrouladen.
Auf einmal kommt dort oben daher.
Sarma.
Ich weiß nicht, wie es heißt. Auf einmal kommen die her mit, weiß nicht, wie viel Depp. Sag ich, Alter, wir hauen die ganze schon so viel weg. Was dauert jetzt, wenn ich das ist Mitternacht zu Hause. Also, dann gibt es noch Berlin-Quatsch und dann gibt es noch Racke runter und was der Teufel, was Schnaps und das da. Weil die haben dem Gewerktung geschaffen, 17.000 Kaffee und Cola.
Ja.
das ist so.
Nein, aber da kommst du mit dem Anrahmen nicht zusammen. Aber das ist halt das Wichtigste, ist immer Essen.
Vor allem, wie es da am Tisch ausschaut, wie alles rumliegt. Das ist
voll geil. Aber auch lustig irgendwie.
Ist das einfach praktisch das volle Essensmassaker?
Ja, ist ein Essensmassaker, weil das ist bei einer irgendwie so Tradition so ungefähr. Also man, je mehr am Tisch steht, je üppiger das ist, desto großzügiger sind die Geschenke.
Also das heißt, der Überfluss, absichtlicher Überfluss, dass man zeigt, man hat es, man kann es sich leisten, also so psychologisch jetzt.
Ja, wahrscheinlich.
So wie meine Mutter immer sagt, was der, wenn wir zu dritt frühstücken kommen und sie für eine Kompanie mit 160 Leuten wieder auftragt und ich sage, wo kommen die anderen 100 Leute und sagt, naja, dass ja nichts ausgeht. Nichts von den 80 verschiedenen Sachen, nämlich nichts davon, sage ich. Ja, aber wer soll denn das essen? Ja. Ihr nehmt sicher was mit, oder?
Ja. Aber das ist schon ein bisschen auch, also eine Freundin von mir, die ist gebürtige Kroatin und dann haben sie eine Grillparty gemacht und sie sagt, du Martina, wenn ich 3 Ball Bratwürstel pro Person rechnen, glaubst du, dass das reicht? Sag ich, bist du deppert? Wer soll denn bitte 3 Ball Bratwürstel essen in den Kuchen
geben? Wenn ein Schweinsbrot, nein. Und sozusagen gibt es ja 20 andere Sachen noch. Wie soll denn das gehen? Und wollen wir wetten? Die Hälfte ist trotzdem gegessen worden.
Aber sie isst 3 Ball Bratwürstel und isst.
Und damit isst jeder.
Das ist unglaublich.
Aber jetzt muss ich mal ein bisschen weg von dem Thema, was ich super, super cool gefunden habe bei euch. Ich meine, das ist, habt ihr wirklich gut im Griff gehabt. Wie kalkuliert man eine Hochzeit mit 100 Leuten? Du hast ja 3 verschiedene Gänge drauf. Ja? Da haben wir eine Vorspeisenvariation, was wir oft gehabt haben.
Ja.
Oder du hast Vorspeisenbuffet. Und dann hast du 3 Hauptspeisen. Das ist ein Rinderbraten, Fisch. Und dann haben wir die Scheibels-Tortellini gehabt, die wir sowieso. Du hast ja als Caterer, du fährst ja extern wohin, du hast ja keine Produktionsküche und kannst nichts nachmachen. Du musst das kalkulieren. Wie ist der Erfahrungsschatz? Wie hat es sich da am Anfang da und wie hat es sich in den letzten Jahren verändert? Sprich, weniger Fleisch, mehr vegetarische Sachen.
Also wir haben es so gemacht, dass wir geschaut haben, dass wir die Vorspeise immer sehr standardisieren. Also das heißt, der Vorspeisenvariation, dass alle 100 Leute dasselbe kriegen und dass uns bitte die Kunden vorher sagen, wie viele Vegetarier haben wir. Das haben wir vorher gewusst. Was wir nicht gemacht haben, einfach als Service und auch, weil es sowieso nicht funktioniert, dass die Gäste vorher, also daheim schon sagen müssen, also, ich esse ein Fleisch, ein Fisch und ich esse Veggie. Im Grunde war es immer so der Schlüssel, zwei Drittel Fleisch, ein Drittel Fisch und ein paar Vegetarier. Das hat sich bis heute nicht wirklich verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, sind die ganzen Allergiker, also die Allergene, also die Listen von Leuten, die irgendwelche Intoleranzen haben. Da kriegst du halt dann Intoleranzenlisten, wo draufsteht, die Person vertragt keine Avocado und im ganzen Menü ist kein Avocado. Aber ja, das ist eher häufiger geworden. Aber also jetzt bei die Feste, wo die Leute eingeladen sind und nicht selber zahlen, hat sich der Schlüssel von Fleisch, Fisch, Veggie nicht verändert.
Nicht so. Nein. Übrigens, da gibt es ein super Wort jetzt dafür, da wird jetzt der eine oder andere getriggert werden, das nennen sie Ernährungsbehinderung. Wenn man was nicht vertragt. Ja, tut mir leid.
Ja, aber das ist eher das, was schon ziemlich mühsam geworden ist, weil, und dann machst du halt für Tagappe zum Beispiel, weil dann hast du Leute dabei, die sind Laktose- und Glutenintolerant und dann machst du halt da extra einen Zinnober mit, weiß ich nicht, statt ein Brot machst du irgendwelche Kartoffelpuffer oder so und riechst das alles extra her und dann wird es nicht gegessen. Also da möchtest kurz einmal Amok reiner.
Also in die Städte oder in den größten Städten, so bei den ganzen Messen merke ich schon, da gibt es so viele Veranstaltungen, Kette, aber die machen gar nichts mehr mit Fleisch. Überhaupt nichts mehr.
Nein, München, das kannst du bei unserem Land nicht
machen. Nein, im Land geht das nicht. Das ist direkt. Aber das ist, was die machen, oder die ganzen Mensen, wie wir letztes Mal geredet haben, wie wir am letzten Mal ein Thema gehabt, mit wie Religion den Speiseplan beeinflusst.
Ja.
Also die ganzen Sachen. Und da gibt es einfach schon gerade bei den öffentlichen Firmen oder Mensa oder Schulen und alles Mögliche.
Bei Schulen ist natürlich extrem, ja.
Was lachst du? Warum lachst du?
Nein, ich muss gerade so lachen, ich werde gerade getriggert, weil Beate, meine Küchenchefin, ich schreibe für uns, für das Betriebsrestaurant, für Kartine, halt dann immer die Menüs vor und eine andere Mitarbeiterin pflegt sie ein und neulich ist ihr ein Fauxpas passiert, hat sie geschrieben. Vegetarischer Strudel, also vegetarischer Strudel und in Klammer Schwein.
Passt, danke.
Ist die neue oberösterreichische Definition von vegetarisch.
Halal.
Es ist nur Schwein,
aber
drin.
Für Halal.
Genau. Es war natürlich wieder so herrlich, dass ich
nur Sau drin,
da.
Das wollte ich überhaupt.
Stirbst wieder voll weg. Also, ja.
Hey, du hast ja gerade von der Kreinerei oder von der Kantine geredet. Ich möchte auch da mal drauf herkommen. Aber erzähl uns vielleicht einmal wirklich ein paar geile Anekdoten von.
Ich hätte jetzt folgenden Vorschlag. Wir haben nur einige nette Sachen, über die wir jetzt reden sollen. Weißt du, was wir jetzt machen?
Du wirst uns das gleich sagen, Andi.
Ja. Wir werden jetzt einfach einmal für diese Folge jetzt einmal sagen, es war super und wir werden gleich die zweite dann noch nachschießen.
So machst du
das mit dem Das machen wir. Weil wir haben wirklich nur ein paar spannende Themen mit dir vor. Und da würde ich jetzt einmal sagen, wir machen für diese Woche jetzt einmal Schluss und sagen einmal, fürs Erste, danke, dass du Zeit genommen hast, bleib sitzen.
Ja, ich bleib sitzen.
Beweg dich nicht.
Und wir wünschen jetzt einmal an dieser Stelle mal eine wunderschöne Woche. Also bitte schaut nächste Woche wieder ein zum Teil 2 für die Martina Reingruber. Die wird uns jetzt noch wirklich ein paar schöne Schwenklein von dem zweiten Teil ihres Lebens erzählen. Und das ist jetzt deswegen spannend, weil da geht es um ein sehr cooles Restaurant, wo wir beide schon das Glück hatten, letzte Woche bekocht zu werden. Das war ein Zungenschnalzer.
Zungenschnalzer.
Also, ich wünsche jetzt einmal eine wunderschöne Woche, Herr Stürmer. Hast du noch kurz was anzumerken?
Du, es ist Ende April, der Mai geht bald los. Dann bei der zweiten Folge sind wir schon im Mai. Die Sonne kommt, ich freue mich am Sommer und wünsche euch einen schönen Abend. Martina, genau. Danke. Bis gleich.
Bis gleich.
Schöne Woche. Viert euch. Ciao, ciao.